Der S3-Podcast.
Wir tun einfach mal das Gesicht zu einem Lächeln verziehen. Man hört noch nichts. Nah, dies nah hört man das Lächeln. Es wird langsam lüter. Aus dem Lächeln wird ein Lachen. Aus dem Lachen wird ein lautes Lachen. Aus dem lauten Lachen wird ein Gelächter. Und irgendwann kommen wir zu einem Höhepunkt. Lüter geht es nicht. Und dann wieder runter, bis es ganz still ist. Tut ab sofort nichts mehr dafür und nichts mehr dagegen machen. Genau, wenn es noch tut, dann tut es noch. Aber tut es auch nicht mehr forcieren. Nicht lachen ist nicht falsch, lachen ist nicht falsch.
Input. Einfach mal ein bisschen lachen, grundlos. Geht das wirklich? Bei mir im Studio sind es der Lachtrainer Francesco Muzio aus Bern, den wir gerade gehört haben, der Kabarettist Patrick Frey und der Psychologe und Humorforscher Willibald Rauch. Mein Name ist Thomas Balderer. Willibald Rauch, Sie sind gebürtiger Österreicher, deshalb wechseln wir jetzt auf Hochdeutsch und Sie forschen an der Uni Zürich. Sie haben mir gesagt, dass Sie das noch nie gemacht haben, grundlos lachen. Würde Sie das reizen, mit Francesco Muzio einmal eine Stunde lang grundlos zu lachen?
Also ich habe sicherlich öfters grundlos gelacht, aber nie in einer Lachgruppe. Und ich denke, wenn da das Setting gut ist, könnte ich mir das gut vorstellen. Ja. Aber eigentlich hat es mich bis jetzt noch nie zu diesen Gruppen hingezogen.
Warum denn nicht?
Ich denke, es ist einfach, in unserer Umgebung war niemand. Und auch die Idee, so nach diesen Lachritualen mich so zu bewegen, war mir einfach fremd. Also einfach kein innerer Bedarf.
Wie ist es bei Ihnen, Patrick Frey? Könnten Sie sich das vorstellen? Würde Sie das reizen?
Ja, ja, mein Beruf ist, die Leute zum Lachen zu bringen, nicht, dass ich selbst lache. Deshalb, ich lache eigentlich sehr viel und sehr gerne und sehr schnell und sehr leicht. Mit anderen Worten, ich spüre auch nicht unbedingt das Bedürfnis, jetzt in eine Lachgruppe zu gehen. Einfach weil ich genug lache, denke ich. Ob ich genug zu lachen habe im Leben, das wird ja von der Lachgruppe nicht behoben.
Francesco Muzio, Sie spüren es, leichte Skepsis. Sie machen Seminare für Firmen, wo Sie solche Lachgruppen auch anleiten. Spüren Sie das oft, so eine Skepsis am Anfang?
Aber sicher, klar.
Und wie begegnen Sie dieser Skepsis?
Also die nehme ich dankbar auf, weil das erzeugt eine gewisse Spannung, die es braucht, um dann den Bogen aufzubauen. Also ich bin froh, wenn die Leute skeptisch sind.
Und was ist der Reiz am Grundloslachen?
Also ich mache das jetzt seit 5 Jahren sehr regelmäßig und für mich hat sich das schon in die Richtung entwickelt, dieser Schritt neben das Gewohnte, neben das Selbst- und Weltbild, da mal etwas ganz anderes zu tun, mit Hilfe dieses Lachens. Aber es könnte was ganz anderes sein. Ja? Aber dieser Schritt, der wird mir je länger, je wichtiger.
Wie bringen Sie diese Leute zum Lachen?
Es hat sich bewährt, ihnen etwas zu erzählen, was die Lachwissenschaft so erzählt. Die Leute sind dankbar, wenn sie Nahrung haben für den Verstand, den ein bisschen befriedigen. Und das Wort sagt es richtet sich an den Verstand. Und irgendwann brauche ich das innere Einverständnis der Leute, um all die komischen Sachen zu machen, die wir dann tun werden.
Was machen Sie für komische Sachen?
Wir reden ziemlich wir durcheinander.
Können Sie da mal ein Beispiel geben?
Ja, das müssen wir zusammen machen, sonst macht es überhaupt keinen Sinn.
Also bitte.
Ja, dann brauche ich eure Zustimmung und das Einverständnis. Das würde dann so ausschauen, dass wir auf einen Knall einfach alle drauf losreden und einander nicht zuhören. Seid ihr bereit dazu, das Experiment zu machen?
Ja.
Gut, dann ist das einfach 1, 2, 3 und das ist völlig egal, worüber wir reden, weil wir hören ja einander nicht zu. Ist völlig egal über das Menü oder das Wetter oder Goethe rezitieren. Hauptsache, es klingt nach Sprechen. Ja? Dann beginnen wir gleich. 1, 2, 3, hopp. Gut, dass ich muss natürlich sagen, dass ich schnell nicht wirklich einfach hatte. Ja, das haben wir nie gemacht. Das haben wir gerade vorbefinden. Das heißt, dass die Leute einfach gerade mal Auto fischen. Also, das ist total hässlich. Irgendwie verlangt immer wieder bei der Bratwurst. Oder St. Gallen, schürflich Senf verlangen. Das ist ein Vergehen. Voilà. So steigen wir meistens ein, weil da bewegen wir uns auf vertrautem Terrain mit der Sprache. Je nachdem, wo ich bin und was das Thema ist, kann man dann das Thema noch einbauen, Stichworte, ja, aber auch wieder wichtig, einander nicht zuhören. Da ist man bereits in einem Verhalten, das nicht alltäglich ist, wo man erzogen wurde. Man hört einem gut zu, man lässt einander aussprechen und bricht das gleich mal. Und dann in einem nächsten Schritt hat sich das sehr bewährt, eine Nonsenssprache einzuführen, ja, installieren in der Gruppe. Und auch das ist für die meisten etwas sehr Ungewohntes. Eine Sprache, die man nicht versteht, die nach Sprache klingt, aber keine Sprache ist. Das macht schon ganz viel bei den Leuten, sich das überhaupt zu erlauben. Da müsste man vielleicht auch noch eine kleine Kostprobe einbauen, wie das klingt, wenn wir das machen. Ja? 1, 2, 3, hopp. Üsna orna ylgis ar ulmishge as mana ulga da alvski ar ulma da la hadan ynyulus garne ila ferna acham ysl ahambrne ylgis pastandrne la katyni molokorne al hadana. So, das gibt meistens bereits schon ziemlich Anlass zum Lachen, weil ich habe dann oft den Eindruck, die Leute erschrecken fast ein bisschen bereits über das, was sie jetzt tun. Ja, das ist ja irre, das ist ja völlig weg von dem, was man jeden Tag macht. Und wenn diese Nonsenssprache mal eingeführt ist, da ist es dann möglich zu spielen, mit der Art zu sprechen. Ja, man kann frech, man kann schüchtern, man kann aggressiv, man kann gespielt fröhlich, man kann in fremden Sprachen, also Englisch, Nonsens, ja, das können alle. Das ist dann wirklich erstaunlich, wenn man einfach sagt, so, und jetzt Englisch, das kommt da, wie wenn die Leute nichts anderes gemacht hätten bis dahin, oder Französisch, was dann auch wieder anders klingt. Und immer wie mehr kommen dann emotionale Elemente dazu, wo wir auch Emotionen spielen. Also wenn wir tun können, als ob wir reden, dann können wir auch tun, als ob wir ganz, ganz traurig sind oder ganz, ganz böse miteinander. Und wenn man sich in dem erlebt hat, dann glaubt man dann irgendeinmal, dass man auch in der Lage ist, zu tun, als ob man lacht. Ja? Wenn ich vor einer Gruppe stehe und sagen würde, so, wir beginnen, guten Tag, ich heiße Francesco Muzio, wir beginnen jetzt zu lachen, dann wäre betretenes Schweigen und...
Oh, sehr lustig.
Ja, aber...
ich lachen.
Zum Beispiel. Nach diesen Schritten ist das allen möglich, ja. Und dann ist es natürlich auch wichtig, den Leuten das Gefühl zu vermitteln, das, was man auch in der Aufnahme gehört hat, dass man nichts falsch machen kann jetzt, ja. Dass man es auch nicht falsch ist, wenn man nicht wirklich einsteigen kann, dass man aber auch nichts falsch macht, wenn man sich völlig abhebt und so dumm tut, dass man die anderen nicht mehr hört, dass es wirklich alles erlaubt ist. Ja? Und wenn man dann mal bei diesem Punkt ist, wo wir beginnen, künstlich zu lachen, dann kommt dieses Phänomen, dass es sehr oft geschieht, dass man vom Künstlichen ins Echte purzelt, weil es einfach absurd ist, weil man da Töne hört, die einem zum Lachen reizen von den anderen. Also irgendwie wird dann was angestoßen und das ist immer die spannendste Phase für mich, weil ich weiß nie, wie das rauskommt. Ja. Das hat dann eine völlige eigene Dynamik, dieses offene, grundlose Lachen. Den Bogen vorher, da kann ich dran schrauben und der Gruppe anpassen. Aber was dann geschieht, wenn einfach ein paar Leute mal beginnen zu schmunzeln und dann lauter zu werden, das ist nicht vorauszusehen. Bei dieser Aufnahme, die Sie eingespielt haben, da war eine Frau, die konnte nicht mehr aufhören. Es waren 90 Leute Und jetzt so langsam sah ich eine gewisse Verzweiflung in den Augen und dann dachte
von
ich,
ihr?
Von ihr, ja, was mache ich jetzt? Ja, es ist ganz selten geschehen. Es blieb nichts anderes, als diese Frau bei den Händen zu nehmen und sie anzuschauen, dass sie merkt, hey, ich drehe nicht auch durch, ne? Und ihr die Zeit zu geben, bis sie sich erholt hat. Aber die ist dermaßen vom Künstlichen ins Echte gepurzelt. Das dauerte 5 Minuten und die Leute mussten einfach warten, bis die wieder auf dem Teppich war. Das war eigentlich wunderschön.
Und was man auch gehört hat, Lachen ist offenbar ansteckend.
Ja, also davon lebt dann auch diese letzte Runde. Ja.
Was ist der Effekt eines solchen Lachens? Wie fühlt man sich nach einer Lachstunde, grundlos lachen?
Körperlich nicht viel anders wie nach einem richtigen Lachanfall. Also die Übungen, die zielen sehr exakt auf dieselben Muskeln, die auch beim richtigen Lachen verwendet werden. Das Zwerchfell wird beansprucht, das Gesicht, der ganze Stimmapparat, die Schultern, was weiß ich. Was sagt man? Mehr als 200 Muskeln, glaube ich, arbeiten beim Lachen. Ne?
Ja, das ist alles sehr, sehr unklar. Ja. Also man weiß nicht, wie viele Muskeln beim Lachen tatsächlich beteiligt sind, aber es ist sicher eine größere Zahl.
Mir hat mal jemand eine ganz einfache Definition gesagt. Er hat gesagt, er glaubt, es gäbe nur 2 Muskeln, die beteiligt sind. Der vorne und der hinten. Ja, und der Effekt ist, das ist halt dann auch, worauf richten wir das Augenmerk. Wenn es eine große Gruppe ist, dann ist das meistens im Rahmen einer Schulung, einer Tagung. Da ist dann mehr gefragt, der Effekt, die Leute ein bisschen wieder in Schwung zu bringen, wenn sie fast einschlafen und nicht mehr aufnahmefähig sind. Dann ist nach so einem Einschub, sind die Leute wieder da. Oder wenn es eine kleinere Gruppe ist, ein Team, das sich vielleicht selten sieht oder sich zum ersten Mal trifft, da begegnen sich die Leute halt schon auf eine sehr ungewöhnliche Weise. Sie begeben sich gemeinsam in eine ungewohnte Situation und das verbindet dann gleich auch. Ja.
Ist Lachen auch gesund?
Man sagt es, ja. Ich bin nicht Lachforscher, aber wenn ich so nachplappere, was ich lese, ist es sehr gesund. Und ich bin auch ganz selten krank.
Wie ist das, Willibald Ruch? Was weiß man aus der Forschung? So allgemein nimmt man an, dass Lachen gesund ist. Ist das wirklich so?
Ja, es ist schwierig zu beantworten. Also heute im Mittelalter hat man schon geglaubt, dass Lachen gesund ist. Da gab es einen Arzt, Joubert, der hat 2 Bücher darüber geschrieben, natürlich mit sehr einfachen Vorstellungen. Er meinte zum Beispiel, dass die Verdauung besser wird durch das Lachen. Viel hat man damals ja nicht gewusst. Heute gibt es eine Reihe von Ideen, die so immer wieder propagiert werden.
Zum Beispiel?
Also es gibt die Idee, Lachen würde das Immunsystem beeinflussen, es würde zur Ausschüttung von Glückshormonen kommen, es würde entspannen, es würde gegen Stress helfen, es würde den Blutdruck senken und ähnliches. Und
stimmt das alles?
Es ist sehr durchwachsen. Also es gibt einige Bereiche, wo man genau sagen kann, entgegen jedem Bericht in einer Zeitung weiß man, es gibt keinen Effekt zum Beispiel auf die Endorphinausschüttung.
Also
die
Endorphine, was sind das?
Ja, die glücklich machenden Botenstoffe. Also, die würden natürlich erklären, dass beim Lachen wir weniger schmerzempfindlich ist. Etwas, was gut belegt ist. Aber die würden auch diesen Effekt erklären, dass wir uns gut fühlen. Nur, es gibt 2 Studien, nur, muss man sagen. Und beide zeigen komischerweise, es gibt keinen Effekt. Aber die Studien selbst sind mit so wenig Probanden, so wenig Versuchspersonen gemacht, dass sie wiederum eigentlich nicht schlüssig sind. Das heißt, man hat auch nicht belegt, dass es keinen Effekt gibt.
Das Problem ist einfach, es gibt noch zu wenig Humorforschung in diesem Bereich.
Genau, es gibt einfach zu wenig Forschung überhaupt zu positiven Phänomenen des Lebens. Generell Liebe, Freundschaft untersucht niemand. Man untersucht Depression, Burnout und all die Dinge. Und innerhalb dieses Bereiches weiß man halt zu lachen relativ wenig. Einiges ist aber gut belegt. Also zum Beispiel, dass Humor ein Puffer gegen Stress ist. Da kann man genügend Belege anführen.
Und wie hat man das herausgefunden, dass das ein Puffer ist für Stress?
Also gibt es Studien im Labor, die natürlich ein bisschen nüchterner sind, aber dafür alles exakt kontrollieren erlauben und Feldstudien. Also bei Feldstudien sieht es so aus, da würde man zum Beispiel 100 Erwachsene befragen, welche der Stressoren sie im letzten Jahr erlebt haben. Also Tod eines Anverwandten, Arbeitslosigkeit, alle möglichen Dinge. Da gibt es eine Liste, die man routinemäßig verwendet. Man könnte erfragen, wie geht's dir so im letzten Monat? Also welche psychosomatischen Beschwerden gibt es? Aber auch, wie ist die Stimmung? Jetzt haben wir schon zwei Variablen. Wie viel Stress hatte jeder? Wie ist das aktuelle Befinden? Und jetzt fehlt halt noch zum Beispiel ein Fragebogen, der Humor erfasst. Und man würde dann Leute einteilen in solche, die viel Humor haben und andere, die weniger. Und dann sieht man üblicherweise, dass die Personen, die wirklich im Fragebogen angeben, nicht besonders viel Humor zu haben, da gilt die Funktion, je mehr Stress die hatten im Leben, desto schlechter das aktuelle Befinden. Also mit Zunahme des negativen Stresses sinkt auch die Befindlichkeit. Bei den Personen, die in dieser Skala hohe Werte haben, also Sinn für Humor haben, gibt es diesen Effekt nicht. Also egal, ob die viel Unangenehmes erlebt haben oder wenig, denen geht es gleich gut. Und dasselbe kann man auch im Labor machen. Also wir haben einmal eine Studie gemacht, wo wir einfach unsere Versuchspersonen in drei verschiedene Räume gegeben haben. Die Cover-Story, also die Geschichte, die wir erzählt haben, war einfach, du bist ein bisschen zu früh, der Proband vorher braucht noch etwas länger, wir müssen in einen Ersatzraum ausweichen. Und dann gab es halt drei verschiedene Räume und die waren unterschiedlich ausgestattet, einer eher fröhlich, einer eher ernst und ein anderer sehr bedrückend, was ich mit einer verdorrten Pflanze am Tisch. Die Leckenbeleuchtung hat nicht funktioniert. Also alles Bedingungen, die halt die Stimmung runterziehen würden. Und obwohl in allen drei Räumen die Leute immer dasselbe gemacht haben, sieht man halt, dass in dem Raum, der eher belastend wirkt, die Personen, die wenig Humor, Sinn für Humor haben, einfach im Laufe der Zeit eine schlechte Stimmung bekommen und bei den anderen bleibt es. Also die haben so eine Art psychologisches Immunsystem, das verhindert, dass die Stimmung sehr schlecht wird. Oder auch, wenn man nur Sprichworte nimmt. Ne? Manche Sprichworte sind ja richtig misanthropisch. Ne? Die beschreiben das Schlimmste im Menschen. Also Vögel, die am Morgen singen, morgen zwitschern, frisst die Katze am Abend. Sprichwort gibt. Oder es kann der Frömmste nicht im Frieden leben, wenn es einem bösen Nachbarn nicht gefällt. Ne? Und Leute, die aufgefordert werden, den Sinn dieser Sprichworte zu erklären, irgendeinem Schüler, die keinen Humor haben, die reden sich in eine schlechte Laune rein, während andere dasselbe Sprichwort gleich gut erklären, aber ihre Stimmung selbst behalten können. Also da sieht man halt, dass Humor ein guter Puffer gegen Stress oder gegen Widrigkeiten des Lebens sein kann.
Also grundsätzlich Humor zu haben scheint sicher der Gesundheit nicht abträglich, aber man kann nicht alles mit dem Lachen oder mit dem Sinn für Humor erklären.
Ich denke, man muss uns einfach mehr Zeit geben. Also die Humorforschung, was die angewandten Aspekte anbelangt, die gibt es seit 10 Jahren. Und wenn man schaut, wie lange andere Bereiche brauchen, sind nochmal 30, 40 Jahre und dann kommt man zu abschließenden Ergebnissen. Und so weit sind wir einfach noch nicht.
Was sagen Sie, Patrick Frey, als Praktiker, als Kabarettist, ist Lachen gesund?
Ja, ich glaube, wenn man glücklich ist, ist das gesund. Und also ich glaube, das Lachen selbst, das kommt drauf an. Ich glaube, die Ursache des Lachens kann einen gesund machen. Also wenn man eben die Fähigkeit hat, eben dieser Sinn für Humor ist wirklich nicht dasselbe wie das Lachen. Also das ist wirklich was anderes. Das ist ja eine Fähigkeit, einfach unangenehme Dinge irgendwie wie zu verwandeln oder sich zurechtzulegen. Ja, dass man das Komische dran sieht. Also man kann ja immer das Komische dran sehen an einer Situation. Und wenn man das kann, dann kann man sich auch distanzieren, weil Humor natürlich auch etwas mit einer Distanzierung zu tun hat. Man fällt nicht ganz hinein. Im Extremfall dann auf der Bühne, wo man Dinge verarbeitet und verwendet. Und ganz, ganz schlimme Dinge wie Krankheiten oder Todesangst in Humor verwandeln kann, buchstäblich. Und ich glaube, diese Fähigkeit ist ziemlich gesund. Während dem, wenn man lacht, man kann ja auch zum Beispiel sehr verächtlich lachen. Mhm. Das ist auch sehr echtes Lachen. Ne? Mhm. Das glaube ich nicht, dass es unbedingt sehr gesund ist. Also das, wenn man sich freut, also dann kommt es darauf an, wo ist der andere, wo ist das andere Objekt, wie nahe steht das? Also lachen. Ich kenne auch Leute zum Beispiel, ich habe Freunde, die sehr viel und sehr gut Witze erzählen. Und ich merke, wenn es denen schlechter geht, dann erzählen sie noch mehr Witze. Mhm. Sie erzählen dann konstant Witze. Und sie witzeln über alles sofort, weil man diese fast obsessiven Wunsch nach Distanzierung spürt, mhm, weil sie fast gar keine andere Möglichkeit haben, irgendwas überhaupt zu verarbeiten. Wie oder zu sie? Begegnen.
Wie sind Sie zum Kabarett gekommen, zur Komik?
Das ist eine lange Geschichte. Zum Beispiel, ich war nicht der Klassenclown, ich war nicht unbedingt so der immer jetzt lustig war, überhaupt nicht. Ich bin eher so ein melancholischer Mensch eigentlich jetzt, ein saturnisches Temperament. So. Und ich sehe, ich kann sehr düstere Gedanken haben eigentlich. Also ich glaube, so das heitere Lustigsein, das ist was, auch wieder was Tolles, aber es ist auch ein bisschen was anderes als das, was ich mache. Ich bin ich bin sehr optimistisch, weil ich mir Pessimismus gar nicht leisten könnte, weil ich so eher melancholisch bin. Mhm. Deshalb bin ich eigentlich eher optimistisch, aber ich bin nicht heiter, immer gut aufgelegt zum Beispiel. Das bin ich überhaupt nicht. Aber ich habe gemerkt schon früh, dass meine Art, die komische Seite der Dinge zu sehen, einfach mir hilft und mich... ich bin nicht unbedingt der Superathlet und ich bin auch nicht der Kämpfer. Und ich habe in der Schule und so mich damit gewehrt mit den Waffen meines Geistes, also so ein bisschen mit den spitzen Bemerkungen oder einem Scherz wie im Englischen, also einen kleinen angewandten Scherz so, oder einen Situationsscherz.
Und so. Also der Humor als Waffe auch ein Stück weit.
Ja, der Humor ist sehr wohl eine Waffe, eine ziemlich starke Waffe sogar. Es gibt, glaube ich, nichts Subversives, als über einen Machthaber zu lachen. Also das war ja auch am meisten verboten.
Und wie diese Waffe klingt von Patrick Frey, das hören wir gleich mit einem kleinen Live-Versuch hier im Studio, gleich nach Funny Little Frog von Belle and Sebastian. All about it someday. Funny Little Frog von Belle and Sebastian. Ihr hört Input und wir reden über den Sinn für Humor. Input. Bei mir im Studio sind es drei Leute, die sich alle auskennen mit Lachen und Humor, aber aus ganz verschiedenen Gründen. Sind das der Kabarettist Patrick Frey, der Humorforscher Willibald Rauch und der Lachtrainer Francesco Muzio. Ich bin der Thomas Balderer. Patrick Frey wird nun unsere Lachmuskeln ein wenig reizen, und zwar mit einem Ausschnitt aus seiner Version der Weihnachtsgeschichte. Eine Geschichte in Mundart, Willibald Rauch. Aber wenn Sie nicht alles verstehen, dann hat das nicht unbedingt mit dem Schweizer Dialekt zu tun. Die Geschichte heißt die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel oder die Geschichte von der Geburt Jesu nach dem Evangelium von Lukas. Oder wie sagen Sie den Titel, Patrick Frey?
Die wie in einer Geschichte aus der Bibel oder Geschichte von der Gegebubu Jeje nach dem Effe vom Lulu.
Die Bühne gehört Ihnen?
Es hat sich aber begehrt, dass der Lili Gogo, der Engen Gaga, jetzt da Nana Zazzarere abgeschickt hat, sondern eine Juju, die mit ihrer Mama, einem Zizi-Mama Jojo, verlobt war. Der Engen Gaga ist in ihre Schlau Zizi reingekommen und hat gesagt, Gugu Tata Mama, der Hehe Gogo sei mit dir. Und Juju Mama hat grosse Shishi bekommen, aber der Engen Gaga hat gesagt, du musst keine Shishi haben, es ist ja so, bald wirst du ein So-So bekommen und du wirst ein Jeje taufen. Und der Jeje wird wachsen und er wird in Kichi Gaga kommen und deine Pupu täte, aber alle Mama auf der ganzen Wawa werden dem Jeje So-So Gogo sagen. Da hat Juju Mama zu Engen Gaga gesagt, sag Gaga, wie soll das gehen, wenn ich noch gar nie mit dem Jojo und auch mit keinem anderen Mama in der Pfapfa bin. Der Engen Gaga hat geantwortet und gesagt, es ist ja so. Wenn es so weit ist, wird der Hei-Hei-Geiger vom Hi-Hi oben runterfahren und über dich kommen. Weil du bist die heilige Juju, das Lalalang, ob du willst oder nicht. Und so ist es geschehen und bald schon hat Juju Mama ein dickes Bübel bekommen und hat müssen ein Schwasch-Schwasch-Schwasch-Klei-Klei kaufen. Aber im Zizi-Mama Jojo hat das gar nicht in den Krach gepasst. Und er hat Juju Mama gefragt hat, warum sie dann so ein dickes Bübel bekommen und sie ihm die Geschichte erzählt hat, hat er bei sich selber gedacht, von wegen heilige Juju, blas du mir ins Fü-Fü mit dem Hei Hei Gei Gei.
Das also der Anfang. Francesco Muzio, trifft das Ihren Sinn für Humor?
Absolut, natürlich. Wenn man da nicht genau zuhört und merkt, dass das sehr präzise zusammengebaut ist und wunderschön eingeübt, ja, könnte das auch Nonsenssprache sein. Ja.
Und was bringt einem zum Lachen an dieser Geschichte?
Ich habe den Eindruck, ich bewege mich da so auf einem Grat zwischen Verstehen und der Abgrund des Unverständnisses. Es ist diese Gratwanderung, die kitzelt und mich zum Lachen bringt. Ich glaube sowieso, jede Pointe in jedem Witz versucht uns einfach den Teppich unter den Füßen wegzuziehen. Ja, ich höre dem Patrick Frey zu und habe den Eindruck, alles zu verstehen. Aber der Verstand gleichzeitig überprüft das laufend und sagt, Moment, du verstehst überhaupt nichts. Also einfach dieses Bewegen auf diesem Grat, das löst bereits den Lachreiz aus jetzt bei mir.
Sie haben auch ein bisschen geschmunzelt, Willibald Ruch. Fanden Sie es auch lustig?
Also ich fand es gut, wie animiert das vorgetragen wurde und einige Worte natürlich lustig, aber ich habe nicht verstanden, worum es geht. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn es zum Beispiel in meinem Dialekt wäre.
Ich habe auch eine hochdeutsche Version.
Okay. Also ich kann das geht auch auf Hochdeutsch. Mhm.
Aber es hat ein ganz präzises Gesetz. Ich verdopple einfach die ersten Silben der Substantive.
Also war keine Kindersprache, sondern
einfach... Nein, es lehnt an natürlich an der Kindersprache, die diese Verdopplung kennt. Mhm. Und macht das aber ganz stur, wenn man so will. Also die zusammengesetzten Substantive werden die einzelnen Silben, ersten Silben verdoppelt. Bei den einfachen nur die erste. Je nachdem auch, aber es ist ziemlich streng. Mhm. Das Ganze ist sehr streng. Mhm. Und was das Interessante ist, ist, dass im Gegensatz zu anderen Witzmodellen, könnte man sagen, oder Komikmodellen, hier die also mit dem Verständnis, es wächst das Verständnis durch die Geschichte hindurch. Mhm. Man beginnt das Gesetz zu erkennen und man hat also gleichzeitig quasi einen Erkenntniszuwachs, Erkenntnissprung im Laufe der Geschichte und dann wartet man auf die neuen Wörter, weil man ja die Geschichte kennt grundsätzlich. Mhm. Und das, glaube ich, macht auch das Lachen. Was natürlich auch Lachen macht, ist, wie immer, ist, wenn etwas... was eigentlich, was man als normal und lebendig kennt, also die Sprache, wenn das mechanisch verändert wird, also wenn man so ein schon das Repetitive, also schon diese Repetition der Silben ist ein urkomisches Element, das auch von Leuten wie Bergson beschrieben wird, dass wenn man etwas wiederholt, ist es schon komisch. Mhm. Auch eine Geste eines Redners kann wenn er sie immer wieder macht, wartet man schon drauf und dann kommt sie wieder. Und das ist lustig. Und warum das genau lustig ist, ist interessant. Also wenn eben Bergson sagt, es ist auch so, dass wenn der Tod einbricht in das Leben, also wenn etwas mechanisch wird oder steif oder wenn sich etwas, eine Gesichtsmimik so versteift und verzerrt, dass eben das eigentlich vom Leben ein bisschen abrückt, was ja nicht so sein soll. Das Leben soll das immer wieder verändern und flexibel bleiben. Es ist, was dazu kommt, vielleicht auch noch ein bisschen, ist, dass ich hier ja eine Geschichte nehme, die sehr bedeutsam ist, also und über uns allen quasi so schwebt. Und die Geschichte, die ja auch mit sehr viel mit Kindsein zu tun hat. Also das Christentum ist ja eine sehr, diese Schöpfungsgeschichte ist eine sehr kindliche Geschichte. Mhm. Zentrum ist ein Kind. Und es geht eigentlich zusammen, diese Kindersprache, mit dem Ereignis, dass ein Kind geboren wird und dass es auch ein bisschen um einen Kinderglauben geht hier, in dieser Schöpfungsgeschichte des Christentums.
Und das war auch die Absicht. Für mich wirklich auch wichtig war, dass Sie das im normalen Ton erzählt haben. Schon lebendig vorgetragen, aber nicht irgendwie noch auf lustig noch... was weiß ich, mit verstellter Stimme und so Späße, sondern die Alltagssprache als, oder der Alltagston im Kontrast dazu, zu dieser Verrücktheit eigentlich, ne?
Das ist schon
wichtig, ja.
Ich glaube auch schon nur die Bewältigung, also das ist ziemlich hart, das auch auswendig zu können. weil es ja nicht unbedingt Sinn macht direkt. Das sind ja Kunstwörter. Und das alleine schon bedingt, dass man gar nicht mehr viel dazu tun kann, weil es schon, es ist eine ziemliche Konzentration auch notwendig.
Philipp Baldruch, was ist das für eine Art von Humor?
Also ich denke, der Mechanismus ist ähnlich wie bei anderen Arten von Humor. Also wir haben einige Theorien, die versuchen zu erklären, wann Humor auftritt. Also manche gehen eben von verdrängten Impulsen und Ähnlichem aus, also der eher psychodynamische Ansatz. Dann auch die Idee der Überlegenheit ist auch da, aber ich glaube, so das Spiel mit Ideen ist ja wichtig. Und hier glaube ich, also ein Schlüsselwort für uns ist halt Inkongruenz, etwas, was unstimmig ist, etwas, was zwei verschiedene Bedeutungen für sich alleine hat, die werden kombiniert. Und unsere Studien würden halt zeigen, dass ob wir etwas lustig finden oder nicht, hauptsächlich davon abhängt, wie viel Inkongruenz, wie viel Verrücktheit, wie viel Nonsens wir ertragen. Also wollen wir nur einen Schotten haben, von dem wir wissen, der ist geizig und der macht irgendetwas, oder eine Blondine, die irgendwas tut und wir wissen schon vorher, die macht das, weil sie nicht intelligent ist. Also es wäre eben so die einfache Form, wo die Inkongruenz immer aufgelöst werden muss, auch durch etwas, was wir kennen. Teilweise Vorurteile, aber Dinge, die wir kennen. Und andere Leute, die, sage ich mal, einen etwas elaborierten Humor haben, die mehr Inkongruenz ertragen können, da gibt's noch die Steigerungsstufe, wie viel Restinkongruenz. Also wie, ich kann ja einige Dinge verstehen.
Das klingt jetzt kompliziert.
Restinkongruenz. Also wenn ich zum Beispiel sage, dass ein Schotte irgendetwas gemacht hat und ich erkläre das durch das Geizigsein, dann ist eigentlich die Inkongruenz aufgelöst. Zumindest im Witz. Aber bei Monty Python...
Dann sagt man, aha, oder eben lacht.
Genau,
man findet dann lacht man gut, eben.
Ja. Und das, ja. Genau. Aber es gibt halt Arten von Humor, wo man, die so absurd sind, die kann man gar nicht mehr ins Reale zurückführen. Also Monty Python wäre so ein Beispiel. Das Ministerium of Silly Walks zum Beispiel, wo Leute komisch gehen. Und da muss man halt als Mensch generell prädisponiert sein, das Andersartige, das Fremde als interessant finden zu können. Also Fantasie haben, sich in unbekannte Welten reinzubegeben. Sonst findet man das sehr schnell kindisch, unernst, niveaulos. Also wir sehen halt hauptsächlich, dass bei den Rezipienten, bei den Zuhörern von Humor es entscheidend ist, wie strukturiert ist ihr tägliches Leben, wie sehr haben sie alles in Ordnung. Da muss auch der Humor so sein, dass er ein bisschen was Komisches hat, aber das versteht man dann gleich. Oder wie viel Chaos, wie viel Verrücktheiten erlauben die sich. Und dann sind die Grenzen nicht mehr gegeben.
Also man kann durchaus von der Art von Humor ein bisschen darauf schließen, was das für Menschen sind.
Ja, absolut. Also das ist auch etwas, womit ich begonnen habe. Also meine Doktorarbeit war genau in dem Bereich und ich habe es über 10 Jahre versucht, das zu entschlüsseln. Also ob der Humor etwas über die Menschen aussagt oder ob es nur die Stimmung ist und vor allem, was es aussagt. Und da gibt es ja verrückte Ideen, die sich so in der Wissenschaft angesammelt haben. Und ganz versteht man es nicht, aber es ist schon der kognitive Stil. Also wie geordnet versus chaotisch ich es gerne habe. Und es zieht sich dann durch alle Ebenen der Ästhetik durch.
Da müsste man jetzt sagen, Patrick Frey, Sie haben eher ein chaotisches Publikum, wenn Sie solche...
Nein, ich bin chaotisch. Also wenn Nein, ich habe eine chaotische Wahrnehmung, ganz bestimmt nicht eine geordnete Wahrnehmung. Ich habe bestimmt eine eher
aber
chaotische
Sie
Wahrnehmung.
Aber dann das entsprechende Publikum, sonst lacht das ja dann
nicht. Ja, also diese Geschichte muss ich sagen, es lachen ziemlich alle im Laufe der Geschichte. Die einen kommen etwas später, die anderen etwas früher. Aber weil ich wirklich einen, es entsteht ja auch eine neue Sprache, die genau mit diesem eigentlich inkongruent bleibt. Also, die man aber als neue Sprache irgendwann akzeptiert und auch die Leute bauen sie weiter nachher. Also, die gehen dann raus und sprechen so weiter. Ich habe auch Märchen so umgebaut, also Hänsel und Gretel und so. Man kann die Sprache anwenden. Man kann das wie ein Tool anwenden. Und, es bleibt komisch. Es hört auch nicht auf, komisch zu sein. Es gibt Leute, die Geschichte schon mindestens 10-mal gehört haben, wie ich sie vorgetragen habe. Und sie lachen immer noch genau gleich laut und genau gleich schnell. Mhm. Weil man kann sich nicht wehren. Es kommt dieser Effekt, wie das alles eingebaut wird. Alles wird umgebaut. Alles wird in dieses andere Sprachuniversum verwandelt und eingebaut. Und das ist einfach komisch. Das ist auch befriedigend irgendwie. Das macht Freude auch, dass es jetzt eine neue Art gibt, das zu erzählen. Nicht? Das ist so eben eine fremde Welt, die fremd bleibt, aber doch verständlich so.
Und trotzdem gibt es ja vielleicht Leute, die jetzt nicht gelacht haben.
Das kann schon sein, haben, religiöse Leute lachen zum Beispiel oft nicht. Also bei religiösen Themen gibt es ein Problem, dass viele Leute, die von einer bestimmten Religiosität sind, eher fundamentalistisch ist oder sehr tief und ihr Leben sehr stark bestimmt, habe ich schon festgestellt, oder auch meine Kollegen, Kabarettisten und so weiter, Satiriker, dort ist relativ wenig Humorpotenzial, wenn man diesen Bereich touchiert.
Genau, da kommt aber sofort was ich sagen Briefe wollte, so. Es gibt vielleicht Leute, die es nicht lustig finden, aber auch für die gibt es Hoffnung, denn Willy Baldruch hat auch ein Humortraining entwickelt. Er kann jeden Griesgram in 8 Wochen zu einer Frohnatur machen. Und wie das geht, das hören wir gleich nach Nouvelle Vague mit Blue Monday. How does it feel? Nouvelle Vague mit Blue Monday. Input. Ein Input über das Lachen und den Humor. Bei mir im Studio sitzt jetzt der Willy Baldruch, gebürtiger Österreicher und Humorforscher mit Weltruhm, der Lachtrainer Francesco Muzio und der Kabarettist und Komiker Patrick Frey. Mein Name ist Thomas Balderer. An der Uni Zürich bieten Sie ein Humortraining an, Willy Baldruch. Wie muss man sich das vorstellen, ein Humortraining? Ist das wirklich lernbar?
Das ist eine interessante Frage. Wir untersuchen das deswegen, weil wir glauben, dass er lernbar ist. Aber vielleicht nur zum Hintergrund, es gibt tatsächlich Studien, Zwillingsstudien, die schauen, ob Humor und Lachen genetisch bedingt sind oder gelernt sind. Und da finden wir ganz unterschiedliche Dinge. Also Lachen zum Beispiel ist ganz klar auch genetisch. Auch die Heiterkeit ist eher genetisch mitbedingt, aber natürlich auch modifizierbar. Und beim Humor kann man sagen, gut, es gibt einige Skills, also einfach einige Fertigkeiten, die man trainieren kann. Aber das alleine wäre ja sehr mechanisch. Also ich glaube nicht, dass es einen humorvollen Menschen ausmacht. Wir haben ein komplexeres Programm übernommen, das auch, sage ich mal, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen aufbaut, dass wir schon einmal auf Effektivität überprüft haben und im Augenblick läuft wieder so eine Gruppe und wir wollen dann endlich mal nachweisen, welche Bereiche des Humors trainierbar sind und welche nicht. Und wie das ausschaut, also es geht einfach darum, dass wir einfach mal uns auch erinnern, wie waren wir als Kinder, den eigenen Humor wiedererkennen. Ich denke, jedes Kind spielt, sobald man auch ein bisschen abstrakter denken kann, spielt man mit Ideen, da entwickelt sich der Humor. Im Laufe der Zeit werden wir halt durch die Schule, durch die Eltern, die wollen, dass aus uns was wird. Und das wird man ja dann, wenn man Pläne hat und ernsthaft ist. Am Arbeitsplatz ist auch nicht gut, wenn man am ersten Tag nur Witze reißen würde. Das heißt, wir werden immer ernster gemacht. Und manche vergessen das dann halt.
Und Sie versuchen das wieder rückgängig zu machen.
Genau, wir haben so ein 8-Stufen-Programm, wo wir halt zu jedem Termin halt ein Thema uns vornehmen. Einmal ist halt den eigenen Humor aus der Kindheit wiedererkennen, dann einfach lernen, im Alltag auf unbeabsichtigt lustige Dinge mehr zu achten, zum Beispiel ein Humortagebuch zu führen, wo man halt aufschreibt, was ist mir heute Witziges passiert. Und Leute, die das machen, die merken halt am Ende des Monats, wie viel Komik eigentlich in ihrem Leben aufgetaucht ist, die sie so schon vergessen hätten. Sie hätten mehr in Erinnerung, heute war der Tramfahrer, der einfach weggefahren ist, als ich hingelaufen ist. Also man merkt sich mehr die negativen Dinge. Und mit solchen Sachen kann man halt diese Teile stärken. Und wir haben halt so 8 Bereiche, die einzeln bearbeitet werden. Es wird immer schwieriger von Woche zu Woche. Am Ende stehen halt Dinge wie über sich selbst lachen können, also eigene Missgeschicke, die einem passiert sind, zu erzählen oder auch da die Komik zu erkennen und keine Scham haben, das auch lustig zu sehen. Und natürlich die schwierigste Übung am Ende wäre halt auch Lachen und Humor einzusetzen, wenn ich unter Stress bin.
Und was wäre das Ziel, wenn das Programm jetzt wirklich so aufgeht, wie Sie sich das erhoffen?
Also wir wissen einerseits, dass mehr Humor haben mit einigen guten Dingen einhergeht, geht auch mit einigen schlechten Dingen einher, aber mit guten, zum Beispiel, dass die Lebenszufriedenheit höher ist. Wir haben eine Studie gemacht mit über 3000 Menschen aus der Schweiz und haben gesehen, dass von 24 Charakterstärken Humor an 7. Stelle war in der Fähigkeit, die Lebenszufriedenheit vorherzusagen. Also es ist eigentlich eine wichtige Sache, die zum guten Leben beiträgt.
Also mit mehr Humor werden die Leute auch zufriedener, das ist ihr Ziel.
Genau, und nur haben wir dann halt gesehen, es ist einfach nur ein Zusammenhang. Es kann ja sein, dass Leute, die mehr zufrieden sind mit dem Leben, mehr Humor haben. Die Frage ist ja auch, ob man irgendwie kausal, also gerichtet was sagen kann. Und wir wollen halt schauen, ob Humor trainierbar ist, welche Komponenten lassen sich trainieren, welche nicht und ob es den Leuten, bei denen eine Veränderung eintritt, ob sich auch mehr in ihrem Leben getan hat. Also ob die zum Beispiel insgesamt zufriedener sind, bessere Kontakte mit anderen haben und Ähnliches. Und teilweise können wir das natürlich schon von einer ersten Studie, die wir vor einiger Zeit gemacht haben, sehen. Und jetzt wollen wir es nochmal ordentlich wissenschaftlich absichern.
Francesco Muzio, Sie machen Lachtrainings, Lachen ohne Grund. Würde Sie das interessieren, ein Humortraining?
Ich bin darauf gestoßen, ich weiß nicht mehr wie, ich habe mir die Daten angeschaut, das hätte mich interessiert, einfach mal von dieser Seite.
Und persönlich, für Sie selbst?
Ich hätte teilgenommen, wenn das die Daten erlaubt hätten. Ja, ja.
Warum?
Um mich zu erfahren, ich mache ganz verschiedene komische Dinge, um mich auf verschiedene Arten zu erleben.
Klingt das plausibel, dass Humor trainierbar ist?
Ja, das klingt für mich plausibel, ja. Das, wie jede andere, eben, ich glaube, man kann, eben, ich habe vorhin das erwähnt von der Empathieforschung, wo ich jemanden kenne, der das betreibt hier in Zürich, am Kollegium Helvetikum. Das heißt, Empathieforschung ist quasi dieses Gefühl, was so schwer messbar ist, dass man ein positives Gefühl einer Person oder einem Gegenstand oder einem Produkt oder einer politischen Partei entgegenbringt. So dieses ganze, ein dialogisches Gefühl eigentlich, was hin und her fließt, was man eben selten untersucht hat. Und ich glaube, dass man, die Forschung zielt eben darauf ab, dass man das eben trainieren könnte. Möglicherweise Empathie. Und das ist schon sehr interessant. Auch politisch gesehen finde ich jetzt absolut sehr interessant.
Könnte man dann noch weitergehen und sagen, auch Kabarettist sein ist erlernbar, wie Becker.
Ja, also jetzt nochmal ein wichtiger Punkt, wenn man auf die Bühne geht, ist ja quasi, ob man eigentlich sympathisch wirkt von der Bühne oder vom Fernsehen. Also bei Moderatoren und Moderatorinnen ist das ja geradezu lebensentscheidend und die Beliebtheit, also das ist reine Empathie ich habe mit Bert Schlatter zusammen ein Stück gemacht, das wir jetzt spielen, das heißt ja Der beliebte Bruder und da geht es eben um einen Menschen, der eigentlich durchdreht, weil er das Gefühl hat, er schafft das, er ist nicht mehr ganz beliebt und ich glaube, dass man sagt, normalerweise sagt man ja, das kann man nicht trainieren, ob man jetzt beliebt ist, nicht, man kann nicht das kommt einfach so rüber, er kommt so rüber einfach. Und möglicherweise kann man das eben doch trainieren. Mit welchen Mitteln man, ich glaube, Politiker arbeiten sehr, sehr stark an solchen Dingen. Wie wirke ich sympathischer? Ich meine, wie setze ich das gezielt ein? Eben auch zum Schlechten kann man das sehr gut einsetzen.
Ja. Ich möchte noch was zu der Trainierbarkeit anfügen. Ich mache das nicht nur in Firmen und Institutionen, sondern das hat alles begonnen mit der offenen Lachgruppe Bern. Und da ist ganz wichtig, ich frage die Leute nicht, warum sie kommen. Sie müssen sich auch nicht anmelden, es kostet fast nichts. Einfach sehr, sehr niederschwellig und trotzdem kriege ich dann ab und zu Rückmeldungen. Also, dass die Leute wirklich berichten, dass sie sich anders verhalten, langsam. Im Alltag. Das sind dann die irgendwie hängen bleiben und dann vielleicht fast jeden Montag kommen und über längere Zeit. Die berichten mir das, ohne dass ich danach frage, dass sie sich in anderen Verhaltensweisen erleben plötzlich. Also da scheint etwas zu geschehen, wenn man regelmäßig so komische Dinge tut.
Also das Lachen ist trainierbar, also ist, können Sie sich gut vorstellen, dass auch der Sinn für Humor
das etwas schon, mit Training zu tun hat? Weil man nimmt sich ja wahr in dieser Situation. Man lacht ja dann eben auch über sich selber. Was tue ich da überhaupt?
Und ich denke, ein Einstieg ist ja auch, dass man einfach weiß, dass es okay ist, dass man auch mal komisch ist und mal scheitern darf, gerade in einer ganz ernsten Berufswelt. Also ich glaube, alle Kinder haben Humor, haben Spaß, haben viel Freude und man lernt halt, unter welchen Umständen das nicht so gut ist. Und alleine diese Einstellungsänderung bringt Kräfte frei, dann kann man einige konkrete Fertigkeiten trainieren. Ob wir jetzt wirklich die Leute ein bisschen verändern oder sehr viel verändern, das wird dann halt die Forschung zeigen. Aber ich glaube auch nicht, dass man jeden, der total kriegsgrämig ist, zu einer super Stimmungskanone machen wird. Das ganz sicher nicht. Aber in einigen Bereichen wird es Veränderungen geben und in welchen, das werden wir dann sehen.
Wie humorvoll sind wir? Wie viel lachen wir? Die drei Experten, jeder auf seine Art, schaffen also daran, dass in der Schweiz mehr gelacht wird, der grössere Sinn für Humor herrscht oder eben gelacht wird im Kabarett oder am Fernsehen. Patrick Frey, Willibald Rauch, Francesco Muzio, vielen Dank, dass Sie da waren. Das war ein Input über Lachen und Humor.
Input.
DRS3 Podcast.